Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer sehr besonderen Ausgabe. In dieser heutigen Sonderausgabe habe ich ein Gespräch mit David Coulthard für euch. Ja? Der David Coulthard, der war nämlich gestern Abend in Mönchengladbach bei der Veranstaltungsreihe des Initiativkreises Mönchengladbach zum Thema Pioniere der Welt in Mönchengladbach mit der Formel-1-Legende David Coulthard. David Coulthard, den wir aus 246 Formel-1-Rennen kennen, der für Williams, für McLaren, für Red Bull Racing gefahren ist, der 2001 Vize-Weltmeister wurde hinter Michael Schumacher und gestern Abend mit Mark Gallagher in der Redbox in der Nähe des Borussia-Parks ja, referiert hat, kann man sagen, ein Interview geführt hat. Auf jeden Fall war es ein ganz, ganz toller Abend mit ihm und Mark Gallagher, der Motorsport-Experte und Ex-Manager im Formel-1-Team von Eddie Jordan und natürlich bei BBC als Co-Kommentator tätig ist, dort immer noch mit der Formel 1 verbunden ist. Und die beiden haben durch einen sehr launigen Abend geführt, in dem sie so ein bisschen die Karriere des David Coulthard entlang gegangen sind. Und das hätte ich auch gerne hier für euch gemacht in einem Gespräch. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit mir selber erhofft und gewünscht, als die 15 Minuten dann geworden sind. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er sich dann verspätet hat und die Zeit eingegrenzt werden musste, sind es wirklich tolle 15 Minuten gewesen mit einem Formel-1-Fahrer, dem man ja so nicht jeden Tag begegnet. Ne? Und deswegen war ich sehr, sehr froh, als ich sehr spontan Susanne Jordans, die Pressesprecherin des Initiativkreises Mönchengladbach, gefragt habe, ob ich nicht ein Interview mit ihm machen könnte. Und die sagt, ja klar, komm vorbei. Deswegen geht ein ganz, ganz großer Dank an Sie, Frau Jordans, dass Sie das in die Wege geleitet haben, dass Sie mir ein paar Minuten gegeben haben mit David Coulthard. Kurz vielleicht für euch zum Initiativkreis Mönchengladbach. 2003 wurde der gegründet. 32 führende Unternehmen der Stadt Mönchengladbach organisieren Veranstaltungen, erhöhen damit natürlich durch diese Top-Events den Bekanntheitsgrad der Stadt und zeigen Zukunft und Chancen für Region und Stadt auf. Es sind wirklich ganz, ganz tolle Events, die da machen. Und gerade diese Anfangsveranstaltung, dieses Kulturkreisjahres, wenn man so will, diese Pioniere der Welt, wo schon viele, viele hochkarätige Gäste vorher gesprochen haben, aus ihrem Leben referiert haben, ein bisschen gezeigt haben und gesagt haben, was sie so ausmacht. Das hat diesmal David Coulthard gemacht. Gemeinsam mit Mark Gallagher stand er ungefähr 1,5 Stunden auf der Bühne. Und es war ein breites Feld, was sie abgedeckt haben, muss man ganz einfach sagen. Interessante Themen hin von der Anfangszeit von David Coulthard in Schottland hin zu den Testfahrten für McLaren damals, dann sein Einsatz für Williams nach dem Tod von Ayrton Senna, hin zu McLaren und seiner Zeit mit Ron Dennis, dieser Zweikampf mit Michael Schumacher, der ja 2001 natürlich in der Vize-Weltmeisterschaft für David Coulthard endete, aber 1998 in Spa natürlich dieses legendäre Rennen, wo er überrundet werden sollte von Michael und man ihm ja bis heute nachsagt, er hätte Michael ausgebremst, dass ihm aufgefahren wäre und Michael dann ja mit 3 Reifen in die Box zurückgekraxelt ist und ihn heimsuchen wollte und David Coulthard, wie er auch in seinem Buch The Winning Formula schreibt, den Helm einfach mal besser aufgezogen gelassen hat, hat für einige Lacher gesorgt und hat dann auch gesagt, dass er dann ja in den Wochen danach, nachdem Bernie Ecclestone die beiden im nächsten Rennen dann in sein Motorhome beordert hat und Michael gesagt hat, dass er eigentlich nie Fehler gemacht hat, sich dann zu Bacardi Cola und Zigarren getroffen haben nach Rennen, die Michael gewonnen hat und ja, die beiden noch tolle Momente miteinander hatten. Und es waren viele, viele Gäste da, knapp 800 Besucher hatte die Veranstaltung. Es waren natürlich Gäste der Sponsoren, der Unternehmen, die dort da waren, der Geschäftsführer der Herbrand Autogruppe, Mercedes-Händler war da und war der Schirmherr dieser Veranstaltung, hat die Anfangsrede gehalten und Mark Gallagher und David Coulthard begrüßt und dann war das echt ein lockeres Gespräch unter Kollegen, unter Freunden, kann man sagen. Es gab einige Bilder aus der Karriere von David Coulthard, es wurde viel auch über die Zeit bei Red Bull gesprochen. gesprochen, wo man wirklich sagen muss, da habe ich sogar noch was gelernt. Er hat dann erzählt, dass Red Bull ja eigentlich nur ein einziges Marketingobjekt ist. Ja, der Drink wird von Roche hergestellt, die Kanne von irgendwem anders und die Auslieferung wird noch ein anderes Unternehmen übernehmen. Und Red Bull ist als Marke so stark, dass man einfach das als Marketing-Vehikel nimmt, wo er sich ja dann damals angeschlossen hat, 2005, als dieses Team gegründet worden ist und ja, er dann der erste Fahrer war damals und Sebastian Vettel auch in das Red Bull Cockpit geholfen hat, als er in Spanien 2008 Testfahrten hatte und er ein Nackenproblem hatte. Und dann Sebastian Vettel ins Auto geholt hat, also Christian Horner dann gesagt hat, du Christian, lass mal den Sebastian fahren, um den auch zu zeigen, dass das einer ist für die Zukunft, denn Toro Rosso hat er ja auch getestet und dann hat Sebastian Vettel sein Cockpit übernommen, ja, und dann 2009 natürlich vollends und was das für einen Effekt hatte, ja, kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, Sebastian Vettel, der dann viermal Weltmeister geworden ist für Red Bull Racing. Ja, zum Weltmeistertitel hat es für David Coulthard nie gereicht, aber er hat eine bewegte Karriere hinter sich, er hat sich von ganz unten nach ganz oben gekämpft aus familiären Verhältnissen, die alles andere als Reichtum übrig hatten. Für einen Mann, der in einem 350-Seelendorf in Schottland groß geworden ist, sein Vater, der, wie ihr auch im Interview gleich hört, selber sehr kreativ war, um seinen Laden am Laufen zu halten, das Transportunternehmen der Stadt, der Familie, dieses Transportunternehmen, für das David Coulthard vielleicht sogar hätte Truckfahrer werden müssen, aber dann hat sein Vater ihm ermöglicht, in den Rennserien, in den Formelrennserien zu fahren, nachdem er in den Kartsport erstmal gegangen ist. Und so ging es dann immer weiter, ne? Richtung Formel 3000 und dann natürlich der Weg zur Formel 1, nachdem er damals eine McLaren Junior Meisterschaft gewonnen hat und dann eine Testfahrt absolvieren durfte für McLaren, damals noch McLaren Honda. Und dann später von Frank Williams unter Vertrag genommen worden ist als Testfahrer, hat er noch Geschichten erzählt, wie Ayrton Senna bei Testfahrten am Tag danach zur Strecke gekommen ist und David war sich sicher, Ayrton will selber testen, er will sich selber ins Auto setzen. Im Gegenteil, er kam einfach, um sich das Debrief, also dieses Gespräch zwischen den Ingenieuren und David Coulthard anzuhören, um zu wissen, ob David Coulthard das genauso sieht wie er, was er wahrgenommen hat im Auto, um zu sehen, ob das wirklich ein würdiger Testfahrer für Williams ist. Und noch eine sehr berührende Geschichte, die er erzählt hat, in diesen anderthalb Stunden, die er da auf der Bühne stand mit Mark Gallagher, war am Tag, als Ayrton Senna gestorben ist, in Imola 1994, hat David Coulthard selber ein Rennen gefahren in Silverstone, Formel 3000, und hat einen Fax bekommen, am Morgen des Rennens, eine Viel-Glück-Nachricht von Ayrton Senna unterschrieben. Und fand das, er macht sich hier Mühe und schickt mir einen Fax und wünscht mir Glück. Und ja, am Nachmittag drauf verstarb Ayrton Senna dann nach seinem Unfall in Imola und die Reporter fragten ihn sofort, ob er dann das Cockpit übernehmen würde für Ayrton Senna. Hat dazu erstmal nichts gesagt, während sich andere Fahrer direkt bei Williams damals telefonisch, bei Frank Williams damals telefonisch gemeldet hatten, um das Cockpit zu bekommen. Und er hat einfach seine Dinge abgewartet und ist dann ja übernommen worden. Frank Williams kam dann bei Testfahrten eingeflogen, um ihm das mitzuteilen, und just als Frank Williams an die Strecke gekommen ist, also er ist wohl gerade an die Strecke angefahren, hat David Coulthard gecrashed. Und dann dachte er natürlich, oh mein Gott, ne? Und dann war da Frank Williams und hat ihm dann gesagt, obwohl du heute gecrashed hast, kriegst du das Cockpit. Und so begann dann die Formel 1 Karriere des David Coulthard, der dann 2 Jahre für Williams fuhr, um dann die nächsten 9 Jahre für McLaren zu fahren. 12 seiner 13 Grand Prix-Siege und 51 seiner 62 Podiumsplätze hat er mit McLaren gefahren, hat Mika Häkkinen zu 2 Weltmeisterschaften geführt. Und da war natürlich die Frage für mich, die ich ihm dann auch später im Interview gestellt hatte, wie sieht er eigentlich den Vergleich zu ihm und dem heutigen Valtteri Bottas? Ist Valtteri Bottas der David Coulthard der Neuzeit? Talentierter Fahrer, durchaus schneller Fahrer, aber nie wirklich die große Nummer, nie wirklich die Nummer 1. In diesem Interview, was ihr gleich hören werdet nach einer kurzen Pause, sprechen wir über seine Anfänge. Ich wollte so ein bisschen aufbauen wie so ein Beyond the Grid Interview. Das war mein Plan. Deswegen fing ich relativ weit vorne an. Ja, und dann merkte ich, ja, als dann die Ansagen auch immer kamen, dass ich mich so ein bisschen sputen sollte, dass ich das ein bisschen raffen musste und war dann ein bisschen schade. Also ich hoffe, ihr seid zufrieden damit, ganz ehrlich. Also ich denke schon, dass ich da was Cooles für euch auf die Beine gestellt habe. Ich hoffe, ihr seid echt zufrieden. Es hat mir Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Ich hätte sehr gerne noch länger mit ihm gesprochen, noch ein paar mehr Sachen angesprochen, Spa 98 natürlich auch, Ayrton Senna. Wir haben mal darüber gesprochen, was er gelernt hat. Was er gelernt hat von Teamkollegen wie Nigel Mansell, Alain Prost, Ayrton Senna, aber auch Teamchefs wie Frank Williams, Ron Dennis, Christian Horner, Dr. Helmut Marko natürlich auch, was er von seinen Eltern gelernt hat, was er mit auf den Weg bekommen hat, um den Weg in die Formel 1 zu finden, ob er sich selber vielleicht auch ein bisschen unter Wert verkauft sieht in seiner Karriere, vor allem bei McLaren, als er ja dann tatsächlich immer die Nummer 2 war. Ja, und noch vieles mehr. Also freut euch drauf. Hat mich sehr gefreut. Nochmal vielen Dank an Susanne Jordans vom Initiativkreis Mönchengladbach, die dieses Interview für mich möglich gemacht hat. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Eigentlich nur, dass ich hoffe, dass ihr unserer Facebook-Gruppe beitretet. Starting Grid F1 Fans bei Facebook. Da könnt ihr dann auch Feedback gerne dalassen zu diesem Interview, wenn ihr noch Fragen habt. Ganz toll war, das kann ich schon sagen, Mark Gallagher, mit dem habe ich mich nach der Veranstaltung noch ein bisschen unterhalten und ihn eingeladen in den Podcast und er hat gesagt, ja, ich bin dabei. 45 Minuten, Stunde, wir schauen mal, wahrscheinlich so nach dem großen Preis von Japan, wenn ein bisschen mehr Ruhe da ist, wenn er mal wieder eine Woche zu Hause ist, dann kriegen wir das hin. Mark Gallagher, der wie gesagt jahrelang für Eddie Jordan gearbeitet hat und dann ja auch ein bisschen was über die Backstage-Stories vielleicht erzählen kann, wie es auch wirtschaftlich funktioniert in der Formel 1, Werbung, all das sind natürlich Themen, mit denen er betreut war und das wird sicherlich auch ein interessantes Gespräch, also dann nach dem Japan Grand Prix können wir uns auch auf Mark Gallagher hier bei Starting Grid freuen. Ja, nochmal, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, kommt rein in die Gruppe, ist eine geschlossene Gruppe, wir lassen jeden rein, natürlich, und da sind wir mit euch immer in Kontakt, rund um die Sendungen, habe auch versucht ein paar Fragen einzubauen, dieses David Coulthard-Interview, aber ja, wie gesagt, es war leider kürzer, als ich dachte, deswegen weniger Fragen einbringen können, als ich gehofft habe. Es tut mir leid, ich habe es versucht. Ja, einstweilen, jetzt genug von mir, jetzt nach einer kurzen Pause dann gleich. Das Interview von meiner Wenigkeit mit David Coulthard bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein!
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
First of all, Mr. David Coulthard, thank you very much for taking the time. I know you have a busy schedule. You were in Singapore, right? At the Formula One race, coming straight here to Mönchengladbach, doing a speaking engagement. How do you do it?
Well, that's a question my wife asks me quite often as well, because I returned on Monday from Singapore, immediately finished the broadcast in the paddock at 11:14 p.m. I was then picked up from the hotel, which is beside the track, at 11:30. I was at the airport at 12, and I left on a 1 o'clock flight to via Dubai to come back to the south of France. And actually, Max Verstappen, who finished second, was on the same flight, so we were on the same escape from Singapore as quickly as possible. And then I had a day at home, and then I was actually in Amsterdam yesterday for an event, and then today I flew from Amsterdam here. So it's part of what I've always done, which is traveling, going to events. And before, in my racing career, of course, it was everything related to the Formula One team and to driving and to trying to help promote and market the team. Today, it relates to my own personal business. And you and I, tonight, we'll speak at a conference. When I was younger, the thought of speaking in front of a few hundred people would have scared the life out of me. But today, I really enjoy sharing my experiences of the business of sport, because Formula One is much more than just a racing series. You know, it's a truly global sport. It's got engineering aspects to it. It's got media, of course, aspects to it. It's got marketing. So there's lots of different elements that come together that you get to experience as a driver. And I can share some of those insights as to how that operates within the world of Formula One.
I really devoured your book, The Winning Formula. It was a tremendous read. And this brings me to my first question that a lot of listeners, a lot of our Facebook group members asked, how did you get into Formula One? And in the first chapters, you talk about the work ethic, not only from yourself, but that your parents lived by, a work ethic they lived by. And I love the story of your father getting the cooperation with Heinz Bean.
Yeah.
I got a kick out of it.
Yeah.
But for you personally, the way to Formula One, it seemed to have been predetermined by your mind.
Well, certainly from my father's point of view, he was very confident that I would be good enough to be in Formula One. And I think I mentioned, if not in The Winning Formula, my other book, It Is What It Is, which was more about my racing career, that when I was 14, sitting watching Formula One on television, my father said, you know, when you get to Formula One, it would be good to look at living in Monte Carlo. You should think beyond your driving and think about working in television, because at that time, James Hunt was the commentator for British TV. So it was almost like my father had a vision for what could be possible. And of course, he couldn't make it happen by, you know, he didn't buy my ride in Formula One. And if you look at the way I came into Formula One through the death of Ayrton Senna, you know, this was a tragic and shocking series of events. But I think that because it was so in the back of my mind that through hard work and delivery, you can keep moving in life. I think a lot of people think the barrier to achieving something is that if you don't have an experience in that industry, then how can you possibly be able to break in? Well, you can break in by developing your experience, by starting at the bottom, by showing work ethic and commitment, and building your way up to the top. I think a lot of young people today, especially through a lot of these talent shows, think that just by going on TV and winning a television show makes your life complete. Well, that just begins the journey of the hard work. If you look at any artist or anyone that's been successful over a period of time, success doesn't in itself just breed success. You've got to constantly keep pushing, constantly reinventing. Otherwise, somebody younger and fitter will do so, and they'll overtake you.
Looking at your way to Formula One, going through the various development series in motorsport, and right now we have GP3, Formula 2, going up to Formula 1. There are really not as many seats as we all wished for young drivers to do it. If you compare your way up to Formula 1 and the drivers now, who had it easier?
I think it was easier in my period than for the young drivers today. I look at so many great young talents that are competing today because they start younger. They are part of the simulator programs. They really are developed to be professional racing drivers. But then, of course, the world economy has changed, and maybe there's not as many opportunities. There's certainly not as many cars in Formula One. Sports cars is in a period of transition. Touring cars is in a period of transition. So the amount of professional opportunities for the young drivers is not there. So I really feel for them that, you know, they have a more difficult time. But that said, life has been evolving for thousands of years, and people and the human spirit is to overcome adversity, is to find ways of breaking through and achieving success. So this young generation just have to find another way to get to the top.
You worked with so many great personalities in Formula One. You worked with team bosses like Frank Williams, Ron Dennis, Patrick Head, with teammates like Mika Häkkinen, like also a little bit of time with Nigel Mansell. Who did you learn from the most?
Well, at the very beginning of my career, I was driving for Paul Stewart Racing, and that was Jackie Stewart, who was the driving force. So so when I was 18, 19, 20, he was a big influence on my career, and very professional, and continues to still operate with brands within Formula One. So there's no question he was a big lifestyle influence in terms of how to operate within motorsport. My mum and dad were very structured and organized as well, so they obviously set me on my way. But then as a driver, having the chance to be the test driver for Nigel Mansell, for Alain Prost, for Ayrton Senna, you can't help but learn from them, talking to them. So I think I've been so lucky so incredibly lucky in my career to be given those opportunities, but equally I had to work for them as well.
In our podcast, we really talk often about McLaren and Williams. You have worked for both teams. And I know this is a bit harsh maybe, but we often talk about the demise of those two teams in a way. Why is that? I mean, such tradition. When did they take the wrong turn in that development?
I understand the question and the difficulty in trying to sort of understand what has gone wrong for Williams McLaren, because they were the dominant teams for many years in the 80s and 90s. And when you actually look at most recently, the decision for McLaren to go with the Honda engine so early was clearly, with hindsight, a bad decision. The decision to leave Honda when they were starting to get on top of their difficulties has clearly been a bad decision. And they've somehow not been able to deliver through the team that's there a car which is operating well. You know, there's people like Peter Prodromo, who used to work under Adrian Newey at Red Bull Racing. People that have got a lot of experience, a lot of skills, that somehow are not able to utilize the tools and deliver. For Williams, I think their business model is different. You know, they're floated on the Frankfurt Stock Exchange. They have to deliver return for shareholders. I think with Frank not being actively involved in the team, who obviously was a brave person when it came to making decisions, then I think it's always going to be difficult for a Williams to get back to being one of the world championship winning teams. McLaren, I think, have more opportunity and more possibility to be back.
Without Fernando Alonso?
Yeah, Fernando is obviously someone that makes a difference in the same way that a Lewis Hamilton does, or a Sebastian Vettel, or a Max Verstappen. But right now, the problem at McLaren is not whether they've got good drivers. The problem is they just don't have a competitive car, so they have to get on top of that.
Looking back at your career, I thought about this comparison, and in a way, I think it's quite fitting. Is Valtteri Bottas the closest to David Coulthard in his prime, being a driver put in a position where he actually cannot succeed really in a Formula One team, in a top team, like you did with Mika Häkkinen, being a good wingman in a way, celebrating world championships, but not yourself?
Sure. I think it's a fair comparison. You know, I obviously always aspired to be the best I could. And I think that I was, if I can be not modest, I think I was a good racing driver in the wheel-to-wheel action. But where I lacked was in that ability to deliver the single lap in qualifying. And that's where Lewis is exceptional. That's where Michael was very strong. That's where Mika was very good. And in those days and today, track position is everything. If you can be at the front, it changes your opportunity. And I think that, you know, Valtteri is a very good racing driver. But I think that Lewis Hamilton is an exceptional racing driver. So therefore, what we're looking for is the exceptional guys. Being good in this industry is not enough. And that's the same, I think, in all sports.
And this is so fascinating for me to talk to you, because I grew up with you in McLaren, with Mika and Michael, and of course, being German, you know, you're a little bit biased in a way, but if I have the comparison between you and Mika, I was always a David Coulthard guy. And oftentimes I think your value was a little bit, you were a little undervalued in McLaren at times. Would you say the same?
Well, I think in the end, McLaren were very loyal to me, even when I was not always delivering at the same level as Mika. I stayed there 9 seasons, and that has to be recognized. You know, Ron Dennis was a particular character, and we had good days and we had bad days together. But in the end, to spend 9 seasons with a team, it shows a trust and a mutual commitment. So I enjoyed that period. And in the end, I don't feel at all that I missed anything in my life by not winning the world championship. Of course, I would have liked to have won it, but only if I was better. And the reality is, I wasn't better than Mika. I wasn't better than Michael. I could beat them on occasion and beat them well, but they could do it consistently more often than I could. And therefore, when you enter competition, you aspire to win. But not everyone can. Somebody has to be second. And I don't think there's any shame in being second if you've given everything.
Okay. I got the cue, unfortunately, yeah. Very early. But then let's look at the current season in Formula One. 40 points for Sebastian Vettel to get to Lewis Hamilton. Ferrari is making, at least to my, in my impression, too many mistakes right now than to really get the chance to get Mercedes and get Sebastian Vettel to be world champion. What's your impression? Who's going to run away with the title this year?
It's really interesting because I know Seb is a very fast racing driver, and you know my opinion from watching is that if you put Seb and Lewis up against each other, they have speed. They both have speed. They both have good car control. But I think wheel-to-wheel racing, I think Lewis has the upper hand. And it almost feels that Ferrari have had a better car on occasion than Mercedes. But somehow, there's been something there that just makes you not really... And I know this is the wrong words, but I can't think of the other words. It almost feels as if you can't see the passion from Ferrari or from Seb or from the management. You know, you don't see the pain. And I don't mean that when, you know, Sebastian leading in Hockenheim had the mistake. These mistakes can happen. You know, Senna crashed out of Monte Carlo whilst leading a long distance. So the very best make these mistakes. That's life. And you could see him kicking the tyre and you could see the frustration. But then by the time he was back doing the media, it all seemed very, okay, well, look, these things happen and we'll see how we go at the next one.
A listener said he's taking it too lightly.
Yeah, in a way it felt like that, yeah. Which I feel bad saying it because, of course, he knows in his heart how he feels about it. But it just feels, and we don't get, as a British broadcaster, much access to Ferrari at all. So we get more access to Mercedes, and therefore we have more of a feeling of the good, the bad, and you know the roller coaster of emotions. Ferrari, we very rarely get any access because their media strategy seems to be, we're Ferrari, we'll send you a press release, and don't criticise us.
Deal with it.
Yeah. So, which is their choice, it's their company, and I can respect that. But Formula One as a business and as a sport is based on the fans. You know, the products that are, or the sponsors that get involved in Formula One do it not only for corporate hospitality, they do it to engage with the public around the world. So in a way, any professional sport needs the fans to drive the revenues. So Ferrari in a way feels as if they're almost, they talk about the Tifosi, and clearly they're incredibly recognised around the world, but I'm not really sure they're giving much in terms of communication to the media, which then can help get to the fans of Ferrari.
So in the end, you think Lewis Hamilton will be world champion?
With the 40-point lead, as you and I are talking, and 150 points to play for, of course, practically, Ferrari can still win it, but I just would be amazed now if they're able to overturn this deficit. But Sebastian Vettel, in his four titles before, I think he only led the championship once going into the final race, and he came away with the championship on three other occasions. So if anyone is able to bounce back, then Sebastian is that person.
Mr. Coulthard, thank you very much.
Thank you.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Nochmal kurz zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Das war das Interview mit David Coulthard hier bei mir in der Sendung. Ich hoffe, ihr habt daraus noch einiges mitnehmen können, auch für die nächsten Rennen dann. Seine Prognose zur Weltmeisterschaft. Ja, die war sportlich fair, würde ich sagen. So richtig festnageln lassen wollte er sich nicht. Trotzdem interessant auch zu sehen, dass, was ja auch einer von euch in der Facebook-Gruppe anklingen hat lassen, dass das etwas ist, was er auch teilt, ne? Dass Sebastian Vettel das Ganze ein bisschen leicht zu nehmen scheint. War toll, mit ihm zu sprechen. Auf jeden Fall etwas, was ich gerne wiederholen würde, gerne auch noch mehr Gäste hier in Starting Grid reinbringen würde. Und ich kann euch sagen, das werden wir schaffen. Wir bleiben da dran. dieses Projekt liegt mir so sehr am Herzen. Ich kann mich auch nur bei euch bedanken, die ihr so regelmäßig zuhört. Und das sind wirklich viele von euch. Das kann ich euch wirklich an dieser Stelle mal sagen. Das bedeutet uns sehr viel. Im Namen von Ole und auch Christian möchte ich das mal sagen, dass wir uns sehr bedanken wollen für die Treue, die ihr uns haltet. Wir hoffen, dass wir euch Ausgabe für Ausgabe bessere Qualität liefern können. Tonqualität natürlich, aber auch inhaltliche Qualität. Und da wird noch mehr kommen. Wir sind gerade am Anfang und glaubt mir, in den nächsten Wochen und Monaten wird noch einiges auf euch zukommen, auf das ihr euch sehr freuen könnt. In den nächsten Tagen auch schon, die nächste Ausgabe, unsere Q&A-Ausgabe, wo wir so ein bisschen von uns erzählen. Ihr wolltet gerne, dass wir uns mal näher präsentieren sozusagen, und ihr konntet in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe viele Fragen stellen. Wir haben viele Fragen beantwortet, so viele Fragen, wie in einer Stunde ungefähr zu beantworten sind. Könnt ihr euch drauf freuen? Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr mir bei Twitter folgen wollt, @ks_0811. Den Kollegen Ole Waschkau gibt's unter @mikeweiß, @mikeweice, und Christian Nimmervoll unter @mst_christian_n. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin gilt natürlich wieder eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen, und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.